Braun. Blau. Der Podcast über Kunst und Getränke.
Hallo Anne.
Hallo Daniel.
Anne, ich habe gehört, wir sprechen heute über den Künstler, der deine Kunstbegeisterung geweckt hat.
Das stimmt, wir sprechen heute über Edward Hopper.
Und über welches Bild von Edward Hopper sprechen wir?
Wir sprechen über Nighthawks, ein Bild, das vermutlich auch fast jeder kennt.
Und dazu trinken wir heute einen Espresso Martini.
In einem Fancy-Pansy-Glas.
In einem Martini-Glas.
Ja.
Wenn ihr den Espresso Martini mit uns trinken wollt, dann müsst ihr dazu 5 cl Wodka, 3 cl Kalua, 1 cl Zuckersirup und einen starken Espresso in einen Cocktailshaker geben, zusammen mit Eis. Das Ganze dann kräftig schütteln und dann in ein Martini-Glas, das wird auch Cocktailspitz genannt, abseihen.
Und es muss ein starker Espresso sein, damit man auch ja noch 8 hinterher trinken kann, um dann nicht mehr zu schlafen.
Damit man wach wird. Ich sag mal Prost.
Prost. Hast du den vorher schon mal getrunken?
Ja, ich habe den schon mal in einer Bar in Hamburg getrunken. Schmeckt wenig überraschend, sehr nach Kaffee.
Nach Kaffee?
Ja, man schmeckt kaum den Wodka. Und es hat natürlich durch den Zuckersirup und den Kalua so ein bisschen eine Süße. Also es ist wie ein relativ süßer Iced Coffee, würde ich mal sagen.
Gut, Wodka schmeckt man ja eigentlich auch nie raus.
Ne? Nee, genau. Und auch deshalb wahrscheinlich der starke Espresso, dass er den Wodka zuverlässig überdeckt. Der Espresso Martini wurde in den 1980er Jahren von Dick Bretzel erfunden. Und die Geschichte dazu geht, dass eines Tages ein junges amerikanisches Model in die Bar kam und einen Drink verlangt hat, der sie aufweckt und dann umhaut oder auf Englisch wake me up and then fuck me up. Und das hat den Barkeeper dann dazu veranlasst, den Espresso Martini zu mixen. Sehr offensichtlich der Kaffee zum Aufwecken und der Wodka zum Umhauen. Du hast dich vielleicht schon gefragt, warum der Espresso Martini Espresso Martini heißt, wenn überhaupt kein Martini drin ist.
Ja.
In deiner Vorbereitung hast du dich das vielleicht gefragt.
Hab ich mich wirklich. Ich habe gedacht, es wäre Espresso mit Martini und dachte dann, oh, ganz schlechte Kombi.
Ja, zu Beginn hieß der Cocktail auch Wodka Espresso. Später wurde er dann in Espresso Martini umbenannt und die Bezeichnung kommt von dem Glas. Also es ist ja eben ein Martini-Glas, dieser Cocktailspitz, wie er auch genannt wird, also dieses dreieckige Glas. Daher kommt einfach der Name. Die Zeit, als der Espresso Martini erfunden wurde, also so Ende der 80er Jahre, da waren Cocktails eigentlich so ein bisschen aus der Mode und deshalb hat man dann eben häufig auch sogar in der Bar nur dieses eine Glas gehabt und das dann eben zum Mischen genommen. Der Espresso Martini hat in den letzten Jahren ein ziemliches Comeback gefeiert. Die New York Times hat letztes Jahr einen Artikel geschrieben, The Espresso Martini is everywhere again. Man weiß nicht so ganz genau, wo der Trend herkommt, aber jetzt in den letzten Jahren ist dann auch häufig in amerikanischen Serien aufgetaucht und so. Also es ist gerade ein In-Cocktail. Und er hat was gemeinsam mit einem Cocktail, den wir schon getrunken haben, nämlich den Corpse Reviver No. 2. Wenn du dich vielleicht erinnerst, auch bei dem ging es ja darum, mit Alkohol die Lebensgeister wieder zu wecken. Genau. Und da hat er natürlich ein bisschen eine Verbindung zum Espresso Martini.
Ich habe zwei Fragen.
Ja, bitte.
Die erste, ich habe einen heißen Espresso, den schütte ich auf Eis. Du schüttelst den Kopf, also das mache ich nicht, sondern, also ich dachte, ich gebe das in den Cocktailshaker mit Eis und, also was ich mich halt gefragt habe, ist das, sonst hast du ja das heiße Getränk, das du auf das Eis schüttest, wodurch ja recht viel Eis schmilzt und du es recht stark verwässerst, was wiederum erklären könnte, warum der Espresso auch stark sein sollte, damit du durch das Verwässern noch Kaffeegeschmack behältst, aber wenn du ihn abkühlen lässt.
Genau, gute Frage. Also klassischerweise lässt man ihn abkühlen aus genau dem Grund, den du gerade genannt hast. Also am Ende wäre es so oder so kalt, aber wenn ich eben den heißen Espresso in den Shaker gebe, dann löst sich sehr viel von dem Eis und dann wird das eben sehr verwässert. Das heißt, wenn ich lieber einen schwächeren habe, kann ich das machen. Ansonsten ist der Kalua ist ja auch Kaffeelikör, also da kommt auch nochmal ein bisschen Kaffeegeschmack mit rein. Also eigentlich möchte man es lieber unverdünnt haben und nimmt deshalb bereits abgekühlten Espresso.
Okay, ja. Und die zweite Frage, die alkoholfreie Version ist dann Espresso.
Die alkoholfreie Version würde ich noch ein bisschen Vanille dazu geben, denn Kahlúa ist ein mexikanisches Kaffeelikör, das eben neben Kaffee und Zucker auch noch ein bisschen Vanille enthält. Das heißt, wenn man sich an einem alkoholfreien Espresso Martini probieren möchte, dann würde ich, wie gesagt, noch ein bisschen Vanille dazugeben.
Dann ist man bei sowas Starbucks-mäßigem Vanille-Espresso.
Genau das.
Im Martini-Glas. Ja, sehr schön. Ja, das ist so ein Cocktail, wo ich halt immer denke, ja, okay, dann hast du jetzt so ein klitzekleines Glas, dann nippst du dreimal dran.
Wie immer, wenn es in so einem Cocktailspitz kommt, ist er von der Menge her relativ wenig.
Ja, hast noch nicht mal 10 Zentiliter.
Also. Mit dem Eis zusammen vielleicht gerade so. Ja. Aber ja, also es ist relativ wenig in der Menge.
Ja gut, da kommt dann auch noch der Espresso drauf, ne, das stimmt schon, ja.
Genau. Gut, ja, Anne, ich würde sagen, ich trinke jetzt mein Getränk und du erzählst mir in der Zeit ein bisschen was über Nighthawks.
Sehr gerne. Es ist für mich ein Bild, da könnte ich jetzt 3 Stunden drüber reden, aber wir wissen ja auch, zu lange Podcast-Folgen kommen nicht so gut an, deshalb versuche ich mich kurz zu halten. Und nicht jede Jalousie, die im Bild zu sehen ist, einzeln zu beschreiben.
Das wird dir wirklich schwer fallen.
Ja, ja, also bei Nighthawks übersetzt Nachtschwärmer, das von Hopper 1942 fertiggestellt wurde, handelt es sich um ein Ölgemälde, also Öl auf Leinwand, das 1,52 Meter breit ist und 84 Zentimeter hoch ist, also recht großes Bild ist, und das man jetzt in Chicago im Art Institute of Chicago sich anschauen kann. Zu sehen ist eine nächtliche Diner-Szene, also ein amerikanisches Diner. Das ist ja nicht wirklich ein Restaurant, sondern mehr eine Café-Kneipe, Bar. Ja, genau. Und man schaut als Betrachter von außen eben in dieses erleuchtete Diner, in dem sich 4 Personen befinden. Die einzige Lichtquelle des Bildes befindet sich im Diner, Neonlicht. Und die nächtliche Szene, also das Diner ist an einer Kreuzung oder Straßenecke, ist es sonst sehr ausgestorben. Man sieht sonst in den Schaufenstern dahinter oder auf der Straße wirklich sehr wenig, auf der Straße nichts. Und auch in den Schaufenstern und in den Fenstern ist kaum etwas Erwähnenswertes, aber halt eben da natürlich in dem Diner. Und da wird halt der Blick des Betrachters auch sehr schnell draufgezogen durch dieses Spiel mit drinnen, draußen, hell und dunkel. Und dadurch, dass halt eben da das etwas Leben stattfindet. Es ist rundherum mit Glas ausgestattet. Also es sind sehr große Glasfenster, sodass es einen Rundumblick in das Diner gibt. Aber das Diner auch nicht abgeschlossen ist. Also es geht rechts aus dem Bild sozusagen weiter. Und man sieht in dem Ausschnitt des Diners, den der Betrachter zu sehen bekommt, keinen Eingang. Mhm. Das heißt also, es ist auch noch mal stärker diese Abgrenzung dessen, was im Diner passiert, und dieser Außenwelt, zu der auch der Betrachter oder die Betrachterin gehört. In diesem Diner befindet sich eine, ja, auch oval, fast eckige Theke mit Barhockern davor, die ja dieselbe Form hat wie das Diner, das so abgerundet eben in dieser Straßenecke sich befindet. Und wie schon gesagt, sind 4 Personen zu sehen. 3 davon sitzen an der Theke und eine Person arbeitet im Diner und scheint zu bedienen. Es findet aber keine Interaktion zwischen diesen 4 Personen statt. Eine Person sitzt mit dem Rücken zum Betrachter, eine männliche Person mit einem Anzug und einem Hut, während dann 2 weitere Personen enger beieinander auf der anderen Seite mit dem Gesicht dem Betrachter zugewandt nebeneinander sitzen. Ein Mann und eine Frau, und zur linken Seite der Frau dann eben innerhalb der Theke eine weitere männliche Person, die in weiß gekleidet ist, auch mit einer weißen Mütze, die sie klar darstellt als dort arbeitende Person. Auf den ersten Blick wirkt es, als ob die beiden, also Mann und Frau, die dem Betrachter zugewandt sind, als ob die zusammengehören. Wenn man dann aber genauer hinguckt und vielleicht auch reinzoomt, was mit Google ja sehr gut möglich ist, dann sieht man, dass es keine Interaktion zwischen den beiden gibt. Also der erste Eindruck ist, dass sie sich vielleicht berühren könnten. Dem ist aber nicht so, es findet keine Berührung statt. Und das ist halt auch das Tolle mit dem Reinzoomen, denn zu seiner Rechten sieht man eine Kaffeetasse und zu ihrer Linken eine Kaffeetasse. Während aus seinem kein Dampf emporsteigt, kommt bei ihr eben auch noch Dampf aus der Tasse, sodass auch eine gewisse zeitliche Unabhängigkeit zwischen den beiden zu bestehen scheint. Ansonsten ist die Szene auch im Diner sehr schlicht. Man sieht eben die Theke, die Hocker, dann noch typische Diner-Gegenstände auf der Theke, Serviettenspender, Salz und Pfefferstreuer. Es gibt dann noch, ja, den Mann, der mit dem Rücken dem Betrachter zugewandt ist, der
unter seinem linken Ellenbogen noch eine Zeitung hat. Wenn man näher ran zoomt, sieht man das. Ein Glas in der Hand hält und rechts neben ihm steht eben auch ein Kaffee. Ansonsten sieht man zwei Kaffee-Warmhalter, die auch auf der Theke stehen, aus denen wahrscheinlich dann vorher mal Kaffee ausgeschenkt wurde. Und ganz rechts eine Tür, die aber eindeutig nicht nach einer Tür aussieht, die nach außen geht. Also da kommt man direkt auf die Idee, das könnte vielleicht eine Tür sein, die in die Küche führt oder in einen Raum für die Angestellten. Auf dem Diner außen ist noch eine Werbung angebracht für Zigarren und da steht dann Phyllis. Aber auch das ist etwas, was dem Betrachter nicht so wirklich ins Auge fällt, weil eben durch diese starke Beleuchtung, durch das Neonlicht, der Blick wirklich sehr stark in das Diner gelenkt wird.
Darf ich dich was zu dieser Reklame fragen?
Ja.
Ich finde es sehr bemerkenswert, wie detailreich diese Reklame ist. Also du hast ja gesagt, die Zigarre abgebildet und da steht dann drunter noch, dass es only 5 Cent kostet und so weiter. Und das ist so im krassen Kontrast zu dem Rest der Außenwelt, die ja wirklich, wie du gesagt hast, ausgestorben ist. Das Ganze ist ja vermutlich inspiriert von New York und ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass es irgendeine Straßenecke in New York gibt, wo kein Hydrant, Briefkasten oder irgendwas steht, aber hier ist wirklich alles komplett ausgestorben. Das Diner Inn ist auch sehr kahl, bis auf die Gegenstände auf der Theke. Also ist für mich, dass die Theke so detailliert dargestellt ist, kann ich noch verstehen, weil da soll der Betrachter hingezogen werden. Aber diese sehr detailliert gezeichnete Reklame, die passt für mich so gar nicht zur restlichen äußeren Umgebung.
Ja, ich gebe dir recht. Man könnte dann erwarten, dass genau sowas zum Beispiel über dem Laden auf der anderen Straßenseite auch angebracht ist. Zumindest ein Ladenschild, was ja auch mindestens einen Namen, vielleicht auch noch ein Symbol oder ähnliches aufweist. Da gebe ich dir recht, dass das etwas ist, was auch wieder den Kontrast zwischen, wir haben hier diese Diner-Szene und alles drumherum, auch wieder verstärkt, finde ich.
Also denkst du, das ist da, um das Diner noch weiter in den Mittelpunkt zu rücken?
Noch weiter. Also wenn ich mir jetzt so, das typische Betracht ist ja so dieses von links nach rechts. Ich finde, das ist etwas, das ja auch eher auf den zweiten Blick auffällt. Dann bist du ja schon wieder dabei, aus dem Diner rauszugehen und doch nochmal in die Umgebung zu schauen und zu schauen, ist da jetzt wirklich, was passiert da eigentlich sonst noch?
Weil der Blick eben durch das Helle nach innen gezogen wird und diese Werbung ist ja auch nicht beleuchtet, ist ja auch deshalb die Farben gerade so nach rechts verschwimmt die Schrift fast so ein bisschen in diesem Hintergrund und so. Also keine Ahnung, ich habe mich wirklich gewundert, wie dieses zustande kommt, dass eben auf der einen Seite überhaupt nicht im Fokus sein soll, weil es eben nicht beleuchtet ist, aber gleichzeitig deutlich detaillierter gemalt. Also wirklich so wie eine Zwischenstufe. Du hast das Diner drin, wo deine Aufmerksamkeit voll hin soll. Dann hast du da oben, wo vielleicht nicht deine Aufmerksamkeit hin soll, aber wenn du drauf guckst, hast du Detail und dann hast du so den Rest, der wirklich komplett leer wirkt.
Ja, mir kommt gerade der Gedanke, ob es vielleicht nochmal eine Verstärkung des Amerikanischen, der amerikanischen Szenerie ist, die dargestellt wird. Weil so wie du es ja auch sagst, eine New York City inspirierte Szene, die aber nicht weiter von dem weg sein könnte, was man von New York erwartet. Also natürlich ist das jetzt 1942, also jetzt ja auch nicht 2023. Das wäre halt ein Punkt, ne, ob halt dann diese Zigarrenwerbung nochmal das vielleicht stärker betonen soll. Ich finde auch, wenn ich da jetzt so länger drüber nachdenke, also danke für die Anregung, ist es fast verwunderlich, dass sie überhaupt so gut zu lesen ist, weil es ja keine Lichtquelle gibt außerhalb des Diners und auch die Häuserwand auf der anderen Straßenseite, die man eben ja zum einen durch das Diner, aber zum anderen auch noch links daneben sieht. Ja klar, erleuchtet ist durch das Licht im Diner. Ja. Man hat eben Schatten und Licht, so wie es aus dem Diner rauszustrahlen scheint, eben durch die großen Glasfenster. Also das, was man fast erwarten könnte, das müsste im Dunkeln liegen, diese Werbung.
Ich finde, wenn es einen New York-Bezug herstellen sollte, dann wüsste ich halt nicht, warum ausgerechnet eine Zigarre. Also das verbinde ich jetzt nicht sehr stark mit New York.
Ja. Auch nicht mit New York 1942.
Wahrscheinlich auch nicht, als würde ich eher mit Miami oder so Nähe zu Kuba verbinden, als jetzt mit New York.
Ja. Ja, ein weiteres Rätsel, über das wir sprechen könnten, ist, ich hatte ja schon die Feinheiten erzählt oder die Gegenstände erzählt, die eben auf der Theke zu sehen sind. Und wenn man ranzoomt, sieht man auch sehr klar, dass da noch ein weiteres Glas auf der Theke steht und es an dieser Stelle eben keine Person gibt, die jetzt da vorsitzt. Sondern das befindet sich eben, die Person mit dem Rücken dem Betrachter zugewandt sitzt eher links an der Theke am Tresen und dieses Glas ist ja eher rechts näher an der Bedienung. Aber wie gesagt, es gibt halt keine Person, die diesem Glas zugeordnet ist und dann natürlich die Frage aufkommt, gab es da noch eine vierte Person, die vielleicht gerade gegangen ist, oder ist es das Glas der bedienenden Person, was aber natürlich nicht wirklich sinnvoll ist, weil also das Glas steht nicht so, dass der Mann es greifen könnte, weil genau davor eben der Serviettenkasten und Salz- und Pfefferstreuer stehen.
Und man würde auch davon ausgehen, dass es hinter der Theke ja vermutlich irgendwie eine Arbeitsabstellmöglichkeit gibt.
Ja. Ja, sonst vielleicht, weil es auch etwas ist, was sehr typisch ist für Hopper, wenn man sich dann die Gesichtsausdrücke der, insbesondere des Paares anschaut, was man ja durch das Reinzoomen dann auch sehr gut noch machen kann, wird noch mal stärker diese fehlende Bezug zueinander. Also es ist wirklich ein, beide starren mehr oder schauen mehr vor sich hin, wirken isoliert, vielleicht auch einsam oder ernüchtert. Beide sind ungefähr gleich hoch, also scheinen beide auf Hockern zu sitzen. Der Mann hat die Arme voreinander gekreuzt, auf der Theke abstützend und hat eine Zigarette in seiner rechten Hand. Die Frau hat eine ähnliche Körperhaltung, aber hält ihre rechte Hand vorm Mund. Beide wirken aber ja, wie ich schon gesagt habe, irgendwie unglücklich oder desillusioniert, finde ich es auch sowas, was ich denke, wenn ich sie mir anschaue. Die Männer tragen eben alle Kopfbedeckungen, die beiden Gäste Hüte, und die Frau hat lange, ja, rot-blonde Haare, die sie aus dem Gesicht gebunden trägt, die aber ihr den Rücken runterzufallen scheinen. Und ja, während die männlichen Gäste Anzug und der uns zugewandte Mann auch Krawatte trägt, hat die Frau ein kurzärmeliges Oberteil an. Also auch da wieder dieser Kontrast, Mann mit Hemd und Jackett und Krawatte, also ja eher wärmer angezogen, während sie eben mit einem T-Shirt-förmigen Oberteil oder Kleidungsstück daneben zu sitzen scheint.
Also ich habe das sofort als Kleid identifiziert.
Und woran machst du fest, dass es ein Kleid ist?
Erstens, weil das rote Kleid ja ein Topos ist, und zum anderen, weil wir befinden uns ja Anfang der 40er Jahre.
Ja.
Und da die Männer ja formal entsprechend der Zeit gekleidet sind, würde es mich jetzt sehr wundern, wenn die Frau dort mit einem T-Shirt sitzt.
Also für mich könnte es auch eine Oberteil-Rock-Kombination sein. Ich würde jetzt auch nicht erwarten, dass sie eine Hose trägt, aber...
Ja, also man kann nicht sehen, dass es ein Kleid ist, aber in meinem Kopf habe ich das sofort mit Kleid assoziiert, den Teil, den man sieht.
Wenn man so ein bisschen sich damit beschäftigt, wie Hopper das Bild gemalt hat, dann kommt man natürlich auch sehr schnell auf die vielen Skizzen, die er angefertigt haben muss. Also er hat dieses Bild akribisch geplant und inszeniert, ähnlich wie man das bei einer Filmszene erwartet, und hat eben auch bewusst diese Fokussierung des Betrachters auf die vier Personen im Diner, die er akribisch geplant hat, durchgeführt. Und seine Frau hat das eben alles dokumentiert, auch noch in Textform, sodass das eben sehr, sehr gut erhalten ist, dieser Entstehungsprozess. Und daher weiß man auch, dass sie für die Frau Modell gestanden hat und er sich selber als Modell für die Männer verwendet hat. Und was ich auch noch so ein interessanten Aspekt fand, dass das Bild heißt ja Nighthawks, dass er dazu gesagt haben muss, ja, schauen Sie sich mal die Hakennase des Mannes an, was ja dann auch so ein bisschen aussieht wie Schnabel eines Vogels, Nachtfalke, also auch wieder sehr ähnlich ist, vielleicht auch ein Wortspiel ist. Also das Bild ist direkt gekauft worden vom Art Institute of Chicago, wo es ja jetzt heute auch noch hängt, für $3,000. 42 hatte er dann also auch schon sich einen Namen gemacht und Bilder verkauft. Wenn man das jetzt vergleicht, das letzte Werk, von dem ich jetzt gelesen habe, was von ihm versteigert wurde, von 1929, das ist für $91,9 Millionen verkauft worden.
War also eine gute Investition.
Ja, wenn man sich dann überlegt, okay, die haben das für $3,000 gekauft, also ich glaube Nighthawks, einfach auch, weil es die Bekanntheit hat. Also es ist vielleicht das bekannteste Gemälde dieser Zeit, würde das sicherlich nochmal für deutlich mehr verkauft werden. Das Bild hat recht schnell Aufmerksamkeit dann auch erregt. Also es ist ein viel diskutiertes Bild gewesen, damals schon und heute natürlich auch noch viel, viel mehr, sodass aber viele Personen dann losgezogen sind und durch New York gelaufen sind, um dieses Diner zu finden. Und Hopper muss sich da wohl auch ein bisschen vermutlich einen Spaß draus gemacht haben. Er hat da Andeutungen gegeben, wo das sein könnte, aber letztendlich war es eine Kreation von ihm, wo er gewisse Sachen, Inspirationen, die er sich vielleicht irgendwo in New York oder auch aus anderen Städten oder anderen Gemälden, Bildern geholt hat, zusammengesetzt hat, um dann eben dieses Diner zu schaffen, sodass halt es keinen gab, der erfolgreich damit war, dieses Diner aufzuspüren. Was ich auch interessant fand, war, dass er inspiriert wurde, vielleicht aus der Kurzgeschichte von Hemingway, The Killers, wo eben zwei Auftragsmörder sich ihr nächstes Opfer in einem Diner suchen. Also das passt ja vielleicht ein bisschen hier, wenn man jetzt die zwei Personen sich als mögliche Opfer vorstellen könnte. Aber auf der anderen Seite bei der Verfilmung dieser Kurzgeschichte wiederum das Bild eine Inspiration dargestellt hat. Das heißt also, inspiriert von der Geschichte und wiederum als Inspiration für einen Film zu dienen, ist ja auch eine sehr schöne Verkettung. So viel zum Bild. Ich hoffe, ich bin nicht zu viel ins Detail gegangen, habe nicht noch, ich hätte jetzt auch noch natürlich die Hauswand, die, also was vielleicht noch ein bisschen
ich mach's jetzt doch noch.
Jetzt, wo ich angefangen habe, dann komm, ist okay. Na, was ich noch sagen möchte, ist auch nochmal der Kontrast, also das hatte ich ja schon mehrfach gesagt, dieses Neonlicht im Diner, dass auch sonst diese Nächtlichkeit durch sehr viel Blau-Grüntöne erzeugt werden, die auf der Straße, aber auch Diner oder gegenüberliegende Fassade der Geschäfte dann auch wieder aufgegriffen wird. Also auch dieser Kontrast, den finde ich sehr schön, sehr schöne Farblichkeit. So viel zu Nighthawks.
Ein Detail, das du erwähnt hast, wo ich gerne noch mal kurz drauf eingehen möchte, ist die Tatsache, dass er und seine Frau Modell gesessen haben für die Personen im Bild. Ehrlich gesagt hat es mich ein bisschen gewundert, dass dafür jemand Modell sitzen musste, denn die sind ja nicht gerade in sehr großem Detail dargestellt. Und wenn man die Hand des Mannes sich anschaut, der die Zigarette hält, dann kann man wirklich nur hoffen, dass Hoppers Hand so nicht ausgesehen hat. Die ist nämlich sehr missraten, möchte ich sagen.
Man kann ja bei dem Bild so super reinzoomen, habe ich jetzt schon mehrfach gesagt. Und dann kann man leider auch diese Hand sehr schön reinzoomen. Und es sind sehr lange Finger. Sehr gerade, sehr lange Finger.
Ja, und das ist auch
in denen der Mann die Zigarette
der
hält.
Der eine Finger ist so sehr um die Zigarette gebogen. Also, ja.
Ja, aber dann, Daniel, warum jetzt ein Espresso-Martini zum Nighthawks?
Also zuerst mal ist für mich ganz persönlich der Espresso-Martini irgendwie so der Inbegriff des amerikanischen Cocktails, obwohl wir eben gehört haben, dass er in London erfunden wurde. Aber also zumindest dieser neue Hype, den es jetzt gerade gibt.
Long Island Iced Tea.
Das ist richtig, den haben wir aber schon getrunken.
Ja, aber das ist für mich der amerikanischsten Cocktails.
Ja, aber der passt nicht so gut zu dieser Szene, würde ich sagen.
Nee.
Aber also, weil es dieses Trendgetränk ist, das gerade aus den amerikanischen Serien auch so befeuert wird und so, verbinde ich das sehr stark mit dem Cocktail, aber das ist, wie gesagt, mehr so eine persönliche Sache. Dann ist natürlich der offensichtliche Bezug der Kaffee. Also, wir sind ja in einem Diner, die Figuren haben Kaffee vor sich stehen und wir haben hier eben Kaffee in Form des Espressos drin, wir haben Kaffee in Form des Kaffeelikörs drin und ich habe das Ganze dann auch noch mit Kaffeebohnen garniert, damit es ein bisschen netter aussieht. Und dann finde ich auch, wenn man so nachts in Diner geht, dann ist vielleicht so dieses Wake me up and then fuck me up genau das, wonach man sucht. Also vielleicht kriegen die Figuren hier auch nach ihrem Kaffee dann noch einen Shot oder so. Wer weiß.
Wow, das ist wirklich das Allerfalscheste, was man sich vorstellen kann. Macht irgendeiner von denen Eindruck, als ob sie danach noch tanzen gehen?
Die sehen eher aus, als kämen sie vom Tanzen. Also als hätten sie den Shot schon gehabt und wollen jetzt noch den Kaffee. Im Ergebnis kommt es aber darauf raus, dass sie diese Kombination aus Kaffee und Alkohol an einem Abend hatten.
Wäre jetzt auch für mich gar nicht so klar, ob es in solchen...
Ja, weiß ich nicht.
In so einem Diner Alkohol geben würde oder wirklich nur Kaffee und Wasser.
Es könnte natürlich auch sein, dass gerade die beiden Personen, die wir sehen, gerade von einem Essen kommen, ja, entsprechend gekleidet.
Gemeinsam.
Getrennt. Ja. Haben wir ja drüber gesprochen.
Da hat mir wohl jemand zugehört.
Der Espresso Martini ist ein klassischer After-Dinner-Drink. Also auch das würde dann passen. Man könnte auch drüber sprechen, ob beide vielleicht so ein bisschen, also Werk und Cocktail so ein bisschen reduziert sind. Also das Werk, haben wir drüber gesprochen, dass gerade im Außenbereich die Darstellung sehr reduziert ist. Und der Espresso Martini ist ja mit 3, wenn man den Zuckersirup dazu macht, 4 Zutaten auch ein relativ einfacher Cocktail, der dann auch noch pur ohne Eis in den Cocktailspitz kommt. Also vielleicht ist da auch so ein bisschen eine Verbindung des puren Konzentration auf das Wesentliche. Und dann last but not least, du wirst uns ja gleich noch was über Hopper erzählen, hoffe ich. Hopper ist ja Vertreter des neuen Realismus. Und unser Espresso Martini wird von der International Bartenders Association in der Kategorie New Era Drinks gelistet. Also Hopper, der neue Realismus, und unser Cocktail, die New Era.
Einige schöne Gemeinsamkeiten.
Danke.
Weshalb ich es nicht ganz passend finde, ist so auch die Menge des Cocktails wieder. Ich finde, das ist ein Bild, das so dazu einlädt oder was noch nicht mal dazu einlädt, aber den Betrachter davor fesselt. Man kommt nicht los davon. Und dann hat man nur so wenig. Ja, aber
man ist so gefesselt, dass man überhaupt nicht zum Trinken kommt, sondern sich voll und ganz auf dieses Bild konzentriert.
Ah, okay.
Und ich finde auch, wenn man jetzt mit so einem normalen Glas, also irgendein Cocktail in so einem großen Glas kommen, dann fühlt man sich gar nicht so in der Szene drin, weil die Leute sind ja gut gekleidet und da möchte ich ja hier wenigstens mit meinem Glas dann auch zu der feinen Gesellschaft gehören.
Ja, nee, hast du auch wieder recht. Jetzt da mit einem Long Island Iced Tea, wo noch das Eis drin klappert, davor zu stehen, ist dem vielleicht dann auch nicht würdig.
Absolut nicht.
Ja, gerne erzähle ich auch ein bisschen was überhaupt. Na, ich werde jetzt da versuchen, nicht so sehr ins Detail zu gehen und vielleicht an der Stelle dann auch schon verweisen. Es gibt auch zu Hopper schon einen Augen-zu-Podcast der Zeit, wo sich eben dann ausführlich mit dem Künstler beschäftigt wird. Edward Hopper ist ein amerikanischer Künstler des amerikanischen Realismus oder Neuen Realismus, der am 22. Juli 1882 in Nyack, New York geboren wurde und am 15. Mai 1967 in New York City, seiner Stadt sozusagen, da hat er sehr lange gelebt und gearbeitet, verstorben ist. Er hat sehr realistisch gemalt, viele Landschaften, Häuser, also urbane Szenen, Straßenszenen und auch viele Menschen, die häufig einsam sind, hat auch viel Frauen gemalt, also Weiblichkeit war auch häufig sein Thema und der Aspekt des Voyeurismus, der wird auch von ihm häufiger aufgegriffen, so ja zum Beispiel auch jetzt bei Nighthawks, ne? Also es ist ja eine etwas voyeuristische Szene, als Betrachter ist man nicht Teil dessen, was in dem Diner passiert, sondern man schaut eben vom Dunkeln, aus dem Dunkeln in diesen erleuchteten Diner hinein. Hopper hat schon früh gezeichnet, so wie viele Kinder das machen. Was ihn vielleicht etwas unterscheidet, ist, er hat mit 10 dann angefangen, seine Zeichnungen zu signieren. Das finde ich sehr früh. Muss er sich ja auch irgendwie mit in Kontakt gekommen sein, dass das Künstler tun mit ihren Werken. Und er wollte dann auch früh Künstler werden. Da hat sich ihm auch keiner in den Weg gestellt. Er hat dann nach der Highschool an der New York School of Art, die heute Parsons School of Design heißt, Illustration und Malerei studiert und hat dann 1906, 7 und 1910 Europa bereist und hat sich zahlreiche europäische Hauptstädte angeschaut und dann natürlich insbesondere in Paris in diesen Jahren ist er in Kontakt getreten mit dem Impressionismus oder in Kontakt gekommen, den sehr stark geprägt hat. Er sich selber hat sich ja auch als Impressionist bezeichnet und hatte da großes Interesse an Renoir oder Pissarro. Hopper hat dann einige Zeit seines Lebens als Illustrator gearbeitet, begrenzte Zeit der Woche, also für ihn war das nicht künstlerisches Schaffen, er hat das nicht gerne gemacht, er hat das gemacht, um Geld zu verdienen und was halt, das hatte ich ja eben jetzt auch schon gesagt, er konnte bis zu seinem 42. Lebensjahr auch nicht von der Malerei leben, also wirklich jetzt losgelöst von seinem Illustratoren-Dasein, hat das halt eben mit seinen Bildern und Werken nicht geschafft, vor dem 42. Lebensjahr davon zu leben. Er hat 1913 sein erstes Gemälde verkauft, Sailing, das zeigt ein Segelboot, eine Leidenschaft von Hopper, die er auch schon sehr früh entdeckt hat. Das hat er für $250 verkauft und dann 10 Jahre später das zweite Bild. Also das war dann 1923, hat er das dann für $100 verkauft. Er hatte vorher auch schon Einzelausstellungen und hat auch da schon Plakatwettbewerbe gewonnen, aber es hat dann eben doch länger gedauert, ehe er den Durchbruch hatte. Zum Durchbruch verholfen hat ihm seine Ehefrau, die hat er 1915 kennengelernt, eine Malerin und Schauspielerin, Josephine Nivison, die Jo genannt wurde, die ihre eigene Malerei für Hopper aufgegeben hat, weitestgehend, um ihn eben zu unterstützen und ihm auch zu seinem Durchbruch zu verhelfen. Sie war, wenn man jetzt den Artikel über Nighthawks liest, liest man halt auch, dass sie das Lieblingsmodell war. Ich glaube, so einfach war es dann doch nicht. Müsste sehr schwierige Beziehungen gehabt haben, die beiden, mit sehr viel Streit, auch gewalttätigen Szenen, aber auch sehr viel Zeit, die sie nicht miteinander gesprochen haben. Das betone ich jetzt so, weil es halt eben auch so häufig in den Bildern von Hopper wieder vorkommt, dass auch wenn Paare abgebildet sind und die physisch nah abgebildet sind, sie immer sehr isoliert voneinander wirken. Es also keinerlei Interaktion dazwischen gibt. Sie sind physisch an einem Ort, aber wirken emotional sehr weit voneinander entfernt. Also das vielleicht auch etwas war, das ja er dargestellt hat, weil er es halt auch so täglich erlebt hat. Ja, aber wie gesagt, sie hat ihm zum Durchbruch verholfen, indem sie ihm einen Beitrag oder eine Anteilnahme an einer internationalen Gruppenausstellung ermöglicht hat im Brooklyn Museum of Art. Und die Beziehung war aber auch so, dass er nicht sehr nett war zu ihr, sie aber auch sehr eifersüchtig und sie muss auch keine anderen Modelle zugelassen haben. Also ist halt die Frage, ob sein Lieblingsmodell war oder halt das einzig mögliche Modell war. Während der Weltwirtschaftskrise wurde Hopper in den USA dann zu einem bekannten und anerkannten Maler und konnte Gemälde, Aquarelle, aber auch Grafiken an Museen verkaufen und hat auch zahlreiche Preise gewonnen und ja, hatte so dann eben seinen Durchbruch, konnte sich dann voll auf die Malerei konzentrieren und insgesamt hat er in seinem Leben mehr als 3000 Gemälde, Zeichnungen, Aquarelle und Grafiken erstellt. Sein letztes Bild, das finde ich auch noch so einen interessanten Aspekt, hat er auch, oder sein letztes Ölgemälde hat er 1966 gemalt, Two Comedians, wo ja wahrscheinlich er sich selber und seine Frau als Harlequins auf der Bühne darstellt, die sich vom Publikum verabschieden. Wenn man das natürlich dann vor dem Hintergrund betrachtet, dass er ein Jahr später dann verstorben ist, wirkt es, als hätte er sich jetzt wirklich da verabschiedet. Seine Frau ist auch kurz nach ihm dann verstorben. Also als hätten beide noch einmal sich verneigt, bedankt, um dann von der Bühne zu treten.
Anne, du als großer Hopper-Fan kannst mir dann doch sicher erklären, was ist denn die Faszination seiner Bilder?
Ich mag seine Reduzierung auf gewisse wesentliche Aspekte sehr gerne. Es sind kaum überladene Bilder. Es sind Bilder, die immer eine Stimmung sehr schnell vermitteln, sehr einfach vermitteln, die aber auch fesseln. Also ich finde, nicht nur Nighthawks ist ein Bild, vor dem man stehen bleibt automatisch, um es weiter zu betrachten, sondern dass das halt eben auch bei seinen anderen Bildern so ist.
Ja, doch, das kann ich nachvollziehen auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, mir persönlich gefällt natürlich gerade dieses reduzierte, häufig ja auch durchaus architektonische, also auch weil er ja häufig einfach Stadtszenen gemalt hat und so. Und tatsächlich auch, wie du sagst, selbst Bilder, die jetzt noch reduzierter sind, also zum Beispiel eins, das mir sehr gut gefällt, ist Rooms by the Sea, Zimmer am Meer, wo man fast nur eine weiße Wand und eine offene Tür sieht. Und selbst da schafft es eben dadurch, wie das Licht durch die Tür fällt und so, sofort eine Stimmung zu vermitteln, finde ich. Und das ist schon sehr beeindruckend.
Ja, dieses Spiel mit Licht und Schatten, das hat er wirklich sehr perfektioniert. Würdest du dir Nighthawks auch?
Ja, selbstverständlich. Ich muss dich, glaube ich, gar nicht fragen. Das ist, denke ich, klar geworden.
Nein, natürlich nicht.
Aber ist es denn auch?
Also es ist nicht mein Lieblingsbild.
Das wollte ich dich gerade fragen.
Nee, ja. Nein, mein Lieblingsbild ist Early Sunday Morning. Also ein fast noch reduzierteres Bild.
Das findest du noch reduzierter? Ich finde, das ist im Vergleich geradezu überladen.
Ja, dadurch, dass da ja keine Personen zu sehen sind, sondern es wirklich reduziert ist auf diese Häuserzeile, die man aus einem sehr interessanten Winkel betrachtet und die ja auch durch eben, was wir ja gerade schon gesagt haben, diesen Lichteinfall für mich wirklich so dieses Gefühl eines sehr angenehmen Sonntagmorgens.
Wieso ich das
widerspiegelt.
Irgendwie aufgeregter ist, in dem Zusammenhang vielleicht das falsche Wort, aber wieso ich das gar nicht so reduziert finde wie Nighthawks, obwohl es keine Menschen hat, ist, weil gerade was du eben bei Nighthawks hast, du hast diesen klaren Fokuspunkt, auf den deine Aufmerksamkeit gezogen wird und alles andere ist sehr reduziert und hier hast du in jedem Schaufenster hast du eine Schrift stehen, die du aber nicht lesen kannst und oben die Fenster auch, du siehst überall sind irgendwie
die sich aber alle sehr ähnlich sind.
Ja, aber dann doch eben wieder unterschiedlich. Und oben hast du die Vorhänge, das sind und die Jalousien, die überall ein bisschen anders auf und zu sind. Also ich finde, das macht es einfach, obwohl es von der Anzahl der Gegenstände reduzierter ist, finde ich, ist es viel weniger ruhig als Nighthawks in meinem Empfinden.
Unruhig von dem, was du jetzt da siehst. Aber die Szenerie an sich für mich spiegelt halt sehr viel Ruhe wider. Und ich glaube, das überträgt sich für mich dann eben auch auf das Bild. Wenn ich jetzt so wie du da ins Detail gehe und dann noch sage, ja, und jetzt kommt mein innerer Monk raus, die Jalousien sind noch nicht mal auf derselben Höhe, sondern alle unterschiedlich. Und warum haben die Läden sich nicht abgesprochen mit ihren Jalousien unten? Oder dann, ja klar, dann kriege ich irgendwann auch zu viel. Aber deins ist dann wirklich Rooms by the Sea?
Es gibt noch zwei andere, wo es mir sehr schwer fällt, mich zu entscheiden. Also Summertime finde ich auch ein sehr ansprechendes Bild. Auch da, also einfach die Architektur mit diesen klaren Formen, was ja eben genau meins ist. Und dann auch 7 a.m. finde ich auch, spricht mich sehr an. Wobei jetzt, wenn ich mir so angucke, ist fast dann auch ein bisschen zu detailverliebt. Also bei näherer Betrachtung würde ich mich wahrscheinlich zwischen Zimmer am Meer und Summertime schwer tun, mich zu entscheiden.
Ja, sehr schön. Also es gibt natürlich, wer sich noch mehr mit Hopper und Nighthawks beschäftigen möchte, unzählige Quellen. Ich habe noch ein Buch, das ich gerne empfehlen möchte. Das heißt Nighthawks Stories nach Gemälden von Edward Hopper. Das ist im Drömer Verlag erschienen. Da sind Kurzgeschichten von unterschiedlichen Autoren zu den einzelnen Hopper-Bildern geschrieben worden und natürlich dann auch eins zu Nighthawks. Das ist einfach mal auch so ein Impuls, was es für Geschichten rund um diese Bilder geben könnte oder geben kann, die zum Teil total fiktional sind, aber zum Teil auch wirklich etwas zu dem Bild dann erzählen, eine Kurzgeschichte zu dem Bild sind. Und ansonsten natürlich die Wikipedia-Artikel sowohl zu Hopper als auch zu Nighthawks, wieder ein Bild, das einen eigenen, sehr detaillierten Wikipedia-Artikel hat.
Wenn ihr noch mehr zum Espresso Martini erfahren möchtet, dann gibt es da einen schönen Artikel von Mixology, der auch nochmal verschiedene Abwandlungen des Espresso Martinis vorstellt, neben seiner Entstehungsgeschichte. Also da kann man auch noch ein bisschen mehr dazu lesen. Ansonsten, wenn ihr uns erzählen möchtet, wem das Glas auf dem Tresen gehört, dann erreicht ihr uns auf Twitter und Instagram unter rotbraunblau oder per E-Mail an podcast@rotbraunblau.de. Da freuen wir uns natürlich auch immer über Vorschläge für Werke, die wir hier besprechen sollen. Und ansonsten könnt ihr uns auch abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify oder wo immer ihr eure Podcasts hört, damit ihr in Zukunft keine unserer Folgen verpasst. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.